Die Saarfrage. Verstehen, was im Land zählt. Grüner Stahl ist die einzige Chance, die Stahlindustrie langfristig in Europa und speziell im Saarland zu halten. Grüner Stahl ist noch deutlich teurer, in einem globalen Wettbewerb mit China, Indien und Co. ein massiver Nachteil. Und jetzt haben wir den Salat. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von der Saarfrage, die auch in der heutigen Zeit eng gekoppelt ist mit dem, was wir hier besonders gut können, Eisen, Kohle, Stahl. Davon ist Stahl übrig geblieben und ich freue mich, dass wir wieder in trauter Runde zusammen sind, nämlich in Luxemburg zugeschaltet Christoph Hartmann und aus Brüssel zugeschaltet Jorgo Chatzimarkakis. Hi.
Hallo. Hi.
So, der grüne Stahl, der wird uns in dieser Episode besonders beschäftigen. Christoph, sag uns doch bitte mal, warum braucht es den grünen Stahl im Saarland?
Also wenn ich jetzt ganz böse bin, damit bestimmte Leute ihren Job behalten können, kurzfristig, denn das ist eine Option auf die Zukunft, von der ich mir wünschen würde, dass sie klappt, bei der ich allerdings große, große Zweifel habe, dass sie klappen wird.
Jorgo, warum brauchen wir keinen grünen Stahl im Saarland?
Wir bräuchten keinen, wenn wir uns aus der strategischen Wirtschaftsgeschichte global verabschieden wollen. Dann kaufen wir eben alles einfach ein, so wie wir das bei Photovoltaikpaneelen und demnächst auch bei Windkraft machen. Aber vielleicht sollten wir mal erklären, wie das überhaupt gemacht wird. Was ist der Unterschied? Was passiert bei grünem Stahl? Und stellen uns mal ganz dumm und versuchen einfach mal mit dem positiven Bild, das Saarland ist das einzige Bundesland und die einzige Region, die sich dem grünen Stahl komplett verpflichtet hat und auch alle Maßnahmen getroffen hat. Das können andere Standorte in Deutschland noch nicht, in Europa schon gar nicht. Was steckt dahinter? Wir haben bisher Stahl immer produziert aus Eisenerz gemischt mit Stahlschrott. Also Schrott, der wird meistens über Strom erhitzt und geschmolzen. Das ist der elektrische Lichtbogen. Und dann wird das Eisenerz hinzugegeben. Aber Eisenerz enthält unheimlich viel Sauerstoff. Wir kennen das vom Rosten. Das korrodiert. Der Sauerstoff muss also aus dem Eisenerz raus, damit Stahl draus wird. Und früher hat man diese Reduzierung, nennt man das, also den Sauerstoff reduzieren, das hat man früher mit Kokskohle gemacht, macht es heute noch. Kokskohle, das ist Kohlenmonoxid, CO. Und das CO liebt das O, und dann gibt es CO2. Das heißt, wir haben nicht nur eine hohe CO2-Entwicklung durch die Erhitzung, durch die Erwärmung, durch den gesamten Prozess, sondern wir haben auch bei der chemischen Reaktion nochmal CO2. So, und beim grünen Stahl machst du keine Kokskohle mehr, kein Kohlenmonoxid, kein CO, sondern du nimmst H2. H2 ist Wasserstoff. Und wenn du den Wasserstoff grün produzierst, ketzerisch würde ich jetzt sagen, oder rot wäre eben nuklear, dann hast du keine CO2-Reduzierung, keine CO2-Emission, sondern du kannst den Wasserstoff einsetzen für die Reduktion des Sauerstoffs. Und damit hast du emissionsfreien Stahl. Das hinzukriegen ist eine Meisterleistung. Die Chinesen arbeiten dran, die werden es nicht so schnell schaffen, weil wir da in Europa weit voraus sind. Und hier ist das Saarland der totale Spitzenreiter global. Alle Voraussetzungen sind dafür geschaffen oder sind dafür geschafft worden, dass wir grünen oder sauberen Stahl im Saarland produzieren. Und Alleinstellungsmerkmale zu haben, ist in der heutigen globalen Wirtschaft ein absolutes Ass und ein Muss. Und das Saarland kann es jetzt erreichen.
Das bedeutet doch, dass die ganze Strategie beim grünen Stahl am Hoffnungsträger Wasserstoff hängt, oder?
Zunächst einmal hängt sie am Gas. Wir können die Direktreduktion auch mit, wenn wir die Anlage dafür haben, die Anlage heißt DRI, also das ist die Direktreduktionsanlage, die kann auch mit Gas, also mit ganz profanem Erdgas, Methan laufen. Damit würde ich schon 60% der CO2-Emissionen rausholen. Ich habe immer noch 40%. Ich bin also nicht bei null. Ich könnte also diese Anlage, Und so wird es auch im Saarland mit Sicherheit laufen, auch wenn die Förderbescheide jetzt noch anders aussehen. Die muss man halt ändern. Wir können im Saarland Gas einsetzen. Die Pipelines gibt es. Das Saarland ist angebunden ans Gasnetz. Insofern werden wir das auch bei reduzierten Kosten, noch lang bevor der grüne Wasserstoff im Saarland ist, machen können. Also, das ist keine Investition, die in den Sand gesetzt wurde. Gleichwohl, wir hatten beim letzten Podcast hier das Thema Regulierung. Die EU-Regulierung ist noch so kompliziert, dass Gas bislang nicht eingesetzt werden kann. Aber man sagt neudeutsch Work in Progress. Wir sind genau daran. Also diese Regulierungsänderung wird kommen. Aber da muss auch die Landesregierung noch stärker hier an die Tür der Kommission klopfen. Das wird aber passieren. Das heißt, wir können mit weniger Kosten als gedacht jetzt schon diese Meisterleistung vollbringen. Und Glückwunsch an all diejenigen, die dazu beigetragen haben.
Jetzt müssen wir das vielleicht nochmal als Erklärbär einordnen. Und zwar im ersten Schritt ohne Wertung. Wir hatten in der vorletzten Folge schon mal auf den europäischen Zertifikatehandel uns bezogen. Also das heißt, es gibt CO2-Zertifikate und pro Tonne CO2, die ich ausstoße, brauche ich ein Zertifikat. Die Zertifikate werden künstlich verknappt, aus dem Markt genommen, Jahr für Jahr mehr. Dadurch steigt der Preis für ein Zertifikat. Dadurch steigt der Preis für den Emittenten jeder Tonne CO2 jedes Jahr. Wenn jetzt also durch den Einsatz von Gas wir zu 60% weniger CO2-Emissionen kommen, dann bedeutet das, dass zunächst mal die CO2-Kosten für den Stahlproduzenten deutlich nach unten gehen, was an der Stelle natürlich ihm deutlich weiterhilft. So, soweit, so gut. Aber, und damit sind wir auch direkt gleichzeitig bei dem Problem, wir sind dabei, dass 40% eben immer noch da sind. Und da wir uns ja idiotischerweise dazu verpflichtet haben, schöne Grüße an eine Partei, die nicht mehr in der Bundesregierung ist, dass wir 2045 schon bei Null sein müssen, heißt das, dass wir 2045 auch nicht mehr Gas einsetzen dürfen, sondern dann wirklich grünen oder roten Wasserstoff. Und das ist dann de facto mein Problem. Das heißt, die Fragestellung ist, wenn jetzt diese Investitionen gemacht werden und bis sie dann am Ende des Tages stehen, sind wir Ende dieses Jahrzehntes. Das heißt, wir sind irgendwie 2028, 2029, 2030 im idealen Fall. Wie lange können die denn überhaupt noch genutzt werden vor dem Hintergrund, dass alleine 800 Millionen Euro aus dem saarländischen Transformationsfonds kommen? Wohl wissend, dass wir nicht wissen, ob das mit dem grünen Wasserstoff klappt, weil, und das will ich jetzt einfach nochmal reinwerfen, grüner Wasserstoff ist Stand heute das teuerste, was es gibt. Das ist gewissermaßen der Champagner der Energiewende. Und insofern stellt sich die Frage, wenn kriegen wir genug und zu anständigen Preisen, damit wir dann in der Lage sind, diesen grünen Wasserstoff wirklich einzusetzen?
Also
Endlich mal.
mehr Wunsch als Wirklichkeit.
Ja, endlich mal Zoff in der Bude. Also, erstens, wir werden in der Tat Zertifikate zahlen müssen. Die Stahlbranche wird die zahlen müssen. Die haben bisher Freirunden gehabt und die laufen aus. Der Christoph hat recht. Wenn 40% an CO2-Emissionen bleiben, weil wir ja Gas einsetzen, dann werden auch Zertifikatkosten anfallen. Aber. Und jetzt kommt es auf die Kunst der auf die politische Kunst der Landesregierung und uns aller an, von uns allen. Wenn es gelingt, diesen Umstellungsprozess zu machen, dann kann man auch diese Freirunden erweitern. Dann kann man sagen, wir, diejenigen, die sich nämlich an dieser DRI, Direktreduktionstechnologie, beteiligen, die hier investiert haben, die sind nochmal freigestellt. Wir müssen nämlich auch wissen, dass mit der Grenzsteuer, also es gibt eine Kohlengrenzausgleichssteuer, CBAM auf Englisch, Carbon Border Adjustment Mechanism, werden importierte Stahlsorten, die eben nicht sauber sind, verteuert. Das heißt, unsere Stahlbranche wird in der Tat auf dem Weltmarkt vielleicht nicht wettbewerbsfähiger, aber innerhalb Europas wird sie sehr, sehr viel mehr einsetzen können und sehr, sehr viel mehr verkaufen können. Die saarländischen Stahle werden insbesondere in Brücken und in Windkraftanlagen eingesetzt, auch in Autos. Das heißt, all die Produktion von Windkraftanlagen, von Brücken, von Autos in Europa werden damit unterstützt. Das heißt, es entsteht ein besonderer Markt oder ein neuer Markt, ein ausschließlicher Markt auch für unsere Produkte. Das ist also eine Investition in einen Absatzmarkt, den man ja auch bekommt. Allerdings brauchen wir eben die weitere Befreiung. Diese Freirunden, die brauchen wir schon, da hat der Christoph recht. Und jetzt komme ich mal zu dem Champagner der Energiewende. Das weise ich mit Abscheu und Empörung von mir. Es gibt heutige Berechnungen schon, die uns zeigen, dass sogar Wasserstoff, der in Marokko hergestellt wird und über Pipelines ins Saarland importiert wird, billiger ist als Strom, den wir in Deutschland produzieren. Da gibt es solche Berechnungen und die sind auch wirklich grundlagenfest. Also das haben wir alles selber ausgerechnet. Allein es fehlt die Pipeline. Die Pipeline gibt es zwischen Marokko und Spanien, Algerien und Italien. Aber die Weiterleitung durch Frankreich fehlt noch. Da arbeiten wir dran. Es gibt im Moment große Bemühungen. Die waren auch schon, als wir 50 Jahre Élysée gefeiert haben, weiter. Die sind dann durch eine grüne Bundesregierung und eine Staatssekretärin im grünen Ministerium kaputt gemacht worden, weil man den Franzosen den Atomstrom dann eben da rausgeredet hat. Langer Rede, kurzer Sinn. De facto wird es so sein, dass wir dadurch, dass wir an das Netz, an das sogenannte Kernnetz, das schon verabschiedet wurde im Bundestag, angeschlossen sind, in Verbindung mit den sogenannten Korridoren, die billigen Wasserstoff aus Spanien und eben aus Nordafrika zu uns bringen, insgesamt günstiger sind als sonst. Plus, da kommen wir gleich noch zu, der weiße Wasserstoff, also der natürliche Wasserstoff, der sich überall in der Erdkruste befindet, leider fast überall 20 Kilometer unter der Erde. Aber dort, wo es seismische Verschiebungen gab, wo sich die Erdplatten aneinander gerieben haben, da ist diese Wasserstoffblase nach oben geschoben worden. Und das ist bei uns vor der Haustür in Lothringen der Fall. Dort wird es in absehbarer Zukunft 5 bis 10 Jahre weißen, sehr, sehr billigen Wasserstoff. Der hat die gleiche Reinheit. Der ist auch so rein wie grüner Wasserstoff. Der ist also, und der kann genutzt werden für die Stahlproduktion. Und dann sind wir im Saarland komplett wettbewerbsfähig. Und dann haben sich all diese mutigen Schritte auch gelohnt. Und deswegen nochmal Glückwunsch.
Klingt ja alles wunderbar. Ich stelle mir trotzdem die Frage, ist das Symbolpolitik oder Strukturwandel? Und zwar mit drei Thesen. Erstens, grüner Stahl wird aufgeblasen zu einer Zukunftstechnologie. Ist das nicht eher Greenwashing einer alten Industrie? Zweitens, es wird ein einzelner Industriezweig gehypt und dort fließen Milliarden rein. Aber eine echte Diversifizierung in der Saarwirtschaft bleibt aus. Der totale Fokus liegt auf dieser einen Technologie. Und drittens, ich will es da mal genau so plakativ zusammenfassen, wir pumpen Milliarden in eine Industrie, die längst ihr Verfallsdatum überschritten hat.
Ja, wahrscheinlich willst du, dass ich da kurz darauf antworte. Also Stahl wird es immer geben. Das ist keine... Stahl ist keine Technologie, die man nicht braucht, sondern man wird sie immer brauchen. Die Frage ist, wie stellt man ihn her? Das sind die neuen Verfahrenswege. Da sind wir im Saarland jetzt total innovativ unterwegs. Und jetzt beantworte ich auch die erste Frage. Das ist kein Greenwashing, sondern du kannst es ja tatsächlich abmessen. Ja, wie viel CO2 emitiere ich? Jetzt kann man sich natürlich auf den Standpunkt stellen, mir ist die CO2-Emission egal. Ich glaube da nicht dran. Fakt ist, wir haben heißere Sommer und heißere Jahre. Aber viel wichtiger ist, CO2 kann man tatsächlich reduzieren. Und dort, wo es eben nicht möglich ist, beim Zement, ja, in der Zementindustrie ist es ganz schwierig, CO2 zu vermeiden. Aber in der Stahlindustrie ist es möglich. Und wenn dann ein Bundesland das innovativste Verfahren der Welt hat, warum soll es das dann nicht zeigen? Wir haben die höchste Subvention pro Kopf, ja, da wird der Christoph jetzt drauf eingehen. Das hat es im Nachkriegsdeutschland noch nie gegeben, so eine hohe Subvention, die seitens der Bundesregierung ins Saarland gekommen ist. Als stolzer Saarländer würde ich mich jetzt hinstellen und sagen, ja, jo, bin ich stolz drauf, dass so viel ins Saarland gekommen ist. Jetzt muss man es tatsächlich aber auch umsetzen und verwirklichen. Und davor stehen wir jetzt und die Schritte sind vorgesehen. Die anerkennenden Zeitungsartikel bundesweit, europaweit, demnächst auch weltweit, die sehe ich schon, die hat es schon gegeben. Das ist eine schöne Situation für Saarland.
Ja, also ich habe bei solchen Themen habe ich immer die Energiewende im Kopf. Und zwar deswegen, oder ich möchte vielleicht noch ganz kurz mit einem anderen Punkt anfangen, nämlich mit der Fragestellung CO2. Also ich glaube, keiner von uns dreien ist hier Klimawandelleugner und stellt sich irgendwie hin und sagt, CO2 ist vollkommen egal. Nee, Klimawandel ist ein Riesenthema, eines der größten Herausforderungen, vor der die Menschheit steht. Das ist gar nicht die Frage, aber die Frage ist, und das ist eine andere Debatte, können wir das mit nationalen Dingen irgendwie nach vorne bringen? Und das ist eher das, was mich an der Stelle stört. So, wir wissen, dass es insgesamt jetzt auch nochmal zur Einordnung, dass die Dillinger Hütte und Saarstahl insgesamt ungefähr 13.000 Beschäftigte im Saarland haben. Wir wissen, dass die 5 Milliarden Umsatz machen und wir wissen, schöne Grüße an das, was wir beim letzten Mal besprochen haben, dass die natürlich genau, was die Fragestellung des Exportmultiplikators sind, tolle Unternehmen sind, die natürlich dann auch Sekundäreffekte mit Zulieferern und sonst irgendwas haben. Nichtsdestotrotz sind die Kosten für den Umbau circa 5 Milliarden Euro, also knapp unter 5 Milliarden Euro. Und dazu muss man sagen, dass die Hälfte von diesen 5 Milliarden Euro aus der öffentlichen Hand kommt. Davon wiederum 800 Millionen aus dem saarländischen Transformationsfonds, wo ja irgendwie jeden Tag es neue Debatten über die Fragestellung gibt, wie hoch wird er denn eigentlich am Ende des Tages sein? Reden wir jetzt über 2 Milliarden, reden wir jetzt über 3 Milliarden, wie auch immer. Also lange Rede, kurzer Sinn. Da wird in einer Form, jetzt nochmal, 800 Millionen Euro investiert, um 13.000 Arbeitsplätze zu subventionieren und zu erhalten. Das ist einfach eine Sache, die man auch wissen muss, denn man könnte das Geld ja auch anders ausgeben. Wenn man
Genau.
das Geld anders ausgeben würde, würde das auch nicht dazu führen, dass morgen direkt Schicht im Schacht wäre. Schöne Grüße an alles das, was wir schon bei der Steinkohle gehabt haben. Ich will nur einfach grundsätzlich darauf hinweisen, es ist A, wie gesagt, wahnsinnig teuer. B, ist es eine Fragestellung, bei der man sich die Frage sehr gut stellen kann, ob das denn langfristig wirklich tragfähig ist.
Einspruch, Euer Ehren. Ganz eindeutig bringt der Umbau Richtung Wasserstoff nicht nur der Stahlbranche etwas. Es werden also nicht nur die 13.000 Arbeitsplätze gesichert, nein, sie werden sogar ausgebaut. Dadurch, dass wir eben im Saarland diesen Weg gehen, werden wir anderen Unternehmen, ich denke mal an andere Stahlunternehmen, sogar in Deutschland, Anteile, Marktanteile wegnehmen können, weil die eben diesen Schritt nicht so schnell gehen, weil die schneller bei der Zertifikatezahlung ins Portemonnaie greifen müssen. Also wir werden Marktanteile gewinnen, die Stahlbranche im Saarland wird wachsen. Aber noch viel wichtiger, gäbe es Saarstahl Dillinger Hütte nicht, dann wäre der Anschluss vom Saarland ans Kernnetz nicht gewährleistet. Dadurch, dass aber jetzt das Saarland ans Kernnetz angebunden wird, können auch andere Prozesse, die Wasserstoff brauchen, hier ins Saarland gebracht werden. Nummer eins. Nummer zwei. Wir sprachen in einer unserer früheren Gesprächsrunden über künstliche Intelligenz und über die Rechenzentren, die Data Centers. Die haben ihren Kunden, wie wir wissen, angedroht oder angeboten, dass sie eben klimaneutrale Energieversorgung haben. Haben wir durch die Anbindung ans Kernnetz, haben wir das. All das können wir jetzt ins Saarland holen, also komplett neue Arbeitsplätze, neue Wirtschaftsstrukturen schaffen. Wäre ohne den Magneten Saarstahlproduktion nicht möglich gewesen. Das ist schon durchdacht. Das hat schon sehr viele Konsequenzen, die weit über die Erhaltung der Arbeitsplätze hinausgehen. Und wir haben, was das Kernnetz angeht, ein Finanzierungsmodell, das übrigens im Saarland erfunden wurde vom Finanzminister im Saarland. Das ist das sogenannte Amortisierungsmodell, wo der Bund intergenerationell denkt. Also er denkt schon daran, was denn diese Investition für künftige Generationen bringt, geht deswegen in die Leistung voraus. Und sobald hier Gewinne gemacht werden, insbesondere durch die Fernnetzbetreiber, wird das wieder zurückgezahlt. Starkes Modell, was in Europa absolut seinesgleichen sucht, wird von allen nachgeahmt. Auch hier Saarland, der Magnet. Das macht mich schon stolz, muss ich schon sagen. Und
Ja, Jorgo, aber diese Frage ist ja genau der Punkt, wird es wirklich nachgeahmt? Also, wie gesagt, ich arbeite jetzt an einem Platz, an dem Stahl auch eine Rolle spielt. Ich kenne auch den einen oder anderen, der bei ArcelorMittal mal in führender Funktion gewesen ist, und bin mit den Herrschaften auch in Kontakt. Da wird das teilweise auch in Frankreich anders gesehen, deswegen, weil die Franzosen so unterwegs sind, dass sie sagen, naja, wenn ihr jetzt wenigstens noch dabei wärt, irgendwie Stahl für die Rüstungsindustrie, die wir brauchen, zu produzieren, dann wärt ihr systemrelevant aus anderen Fragen. Und dann wollen wir eben nicht den Stahl aus China oder wo auch immer importieren, damit wir damit französische Panzer oder französische Raketen bauen können. Den wollen wir sehr schön im eigenen Land haben und deswegen gibt es da Subventionen von Seiten der französischen, teilweise des französischen Verteidigungsministeriums an französische Stahlwerke? Das ist aber nach meiner Erkenntnis zumindest oder meiner Kenntnis besser gesagt im Saarland nicht oder noch nicht der Fall. Und dann stelle ich mir die Frage, nachdem wir ja diese Energiewende, die Erfinder dieser Energiewende sind und ich mich frage, wo sind denn diejenigen, die unsere Energiewende kopieren? Wo sind denn diejenigen, die unseren Weg beim Stahl kopieren, wenn es denn so ein toller Weg wäre, der uns Milch, Honig und andere Dinge fließen
Also
lässt.
Stichwort ArcelorMittal, die haben ja ihren Hauptsitz in Luxemburg. Insofern kann ich das gut
Genau.
verstehen, dass du da auf Menschen triffst, die dort arbeiten. Disclaimer, sind bei mir Mitglied. Also sind bei mir genauso Mitglied, waren aber ein schwierigeres Mitglied als andere Stahlunternehmen, weil sie sich von Anfang gegen diese Technologie auch gewandt haben. Warum wohl? ArcelorMittal, der Name Mittal ist ein Name, der in Indien so bekannt ist wie Müller, ist ein indisches Unternehmen. Und Indien ist ein sehr wichtiger strategischer Partner für Deutschland und Europa, hat aber natürlich andere Stahlziele und produziert den auch zu ganz anderen Bedingungen. Das ist ein weltweiter Konzern, der nicht mit CBAM, also mit dieser Kohle-Grenzausgleichssteuer, da arbeiten muss. Und deswegen sind die auf einem anderen Planeten. Sie werden irgendwann Probleme haben, wenn sie eben nicht mit dieser Technologie produzieren, in unseren Markt zu kommen. Und das war ja die Grundvoraussetzung. Das geht einher mit den Veränderungen, die unser Markt mit sich bringt. Thema Resilienz, da hast du einen sehr wichtigen Punkt angesprochen. Du hast gesagt, noch werden diese Stahlsorten nicht in den Verteidigungsbereich gebracht. Betonung liegt auf noch. Ich glaube, dass wir in Deutschland langsam die Erkenntnis gewinnen, dass wir verteidigungsbereit sein müssen. Also insofern wird sich das ändern. Aber jetzt kommt noch was viel Wichtigeres. Die Firma Rheinmetall hat vor kurzem angedeutet, dass sie den Wasserstoff und seine Derivate jetzt nicht aus Gründen der Nachhaltigkeit oder der Dekarbonisierung in ihre Geschäftspolitik aufnehmen, sondern aus Gründen der Resilienz. Wir wissen nicht, was passiert, wenn noch weitere Ereignisse folgen, wie das, was jetzt zwischen Israel und Iran passiert ist. Die Straße von Hormuz kann irgendwann geschlossen werden. Wir haben ja dieser Tage in Brüssel die Abkapselung vom russischen Gas beschlossen. Das will heißen, wir müssen stärker mit unseren eigenen Quellen arbeiten. Und da ist der Wasserstoff tatsächlich, der ja aus erneuerbaren Quellen gemacht wird und damit speicherbar und handelbar und über Pipelines auch übertragbar ist, wird zu einer ganz wichtigen Größe. Also, es ist gar nicht so sehr die Nachhaltigkeit allein, sondern es ist die Nachhaltigkeit als Verursacher genutzt worden, um die Resilienz anzustreben. Und da wird das Saarland dann einer der Standorte sein, der wie der Fels in der Brandung tatsächlich in Deutschland und in ganz Europa dafür steht. Das kann ich jetzt schon sehen. Und deswegen sage ich es nochmal, es war eine wesentliche Investition in etwas, was uns über Jahrzehnte hinweg Arbeitsplätze, aber eben auch ja, soziale Resilienz sichern wird. Insofern gute Entscheidung.
Zum Thema Resilienz würde ich gerne gleich kommen und zuerst noch ein Thema vorwegschieben, nämlich das Thema Sicherheitsstahl. Weil darum geht es ja dann, wenn wir über Stahl- und Verteidigungsindustrie oder Rüstungsindustrie sprechen. Es gibt ja nur zwei Unternehmen in Europa, die diesen Sicherheitsstahl derzeit produzieren dürfen. Das eine Unternehmen sitzt in Schweden, das andere sitzt hier im Saarland und diese Tatsache, das wissen nur die wenigsten. Was ich aber auch gelernt habe, ist, dass dieser Sicherheitsstahl vom Umsatz von Saarstahl nur ein marginaler Teil ist. Das heißt, nicht wirklich relevant für das Überleben und das Bestehen dieses Unternehmens. Deswegen würde ich dort gerne ein bisschen Wasser in den Wein kippen, auch wenn ich den Wein am liebsten klar trinke und darauf hinweisen, dass das nicht unbedingt die Zukunftsbranche ist. Und damit verbindet sich dann auch mein zweiter Hinweis, nämlich der zur Resilienz. Jorgo, den du jetzt auch gerade noch mal hochgezogen hast, dieser Faktor Resilienz, der führt mich ja dann noch mehr dazu, zu sagen, wenn wir die Saarwirtschaft wollen resilient machen, bei allem, was jetzt da auf uns zukommt, dann ist es für mich eine große, wenn nicht sogar höchste Gefahr, dass wir im Saarland alles auf eine Karte setzen, nämlich die Gefahr, dass wir eine nächste Welle verpassen, die halte ich für sehr groß, weil wir total fokussiert sind auf nur dieses eine.
Ja, aber das habe ich ja genau nicht gesagt. Ich habe ja gesagt, dass dieser Fels in der Brandung Stahl andere Branchen, wie zum Beispiel eben resiliente Datencenter, Rechenzentren, nach sich zieht. Darum geht's. Es geht doch darum, die Innovationsspitze zu nutzen, um weitere Innovationsschritte tatsächlich auch ins Land zu ziehen. Taiwan, warum ist Taiwan so stark bei den Mikrochips? Weil der Herr, der das damals in den USA anwenden wollte, der die gebaut hat, die Mikrochips, da nicht ankam. Und dann ist er in seine ursprüngliche Heimat zurückgegangen und plötzlich entsteht hier auf so einer ja, kleinen Insel, die auch noch geostrategisch gefährdet ist, so eine Weltmacht. Sowas kann man nachmachen. Ich will das jetzt nicht prophezeien, dass es genau so kommt, aber solche Prozesse laufen so. Und da gehört der Mut dazu, am Anfang langfristig sich in eine Richtung zu orientieren. Und das Saarland hat diesen Mut gehabt. Und das ist gut so.
Also Thorsten, ich darf vielleicht noch deine Aussage insofern, dass es zwei Unternehmen gibt. Also ich kenne zumindest ein französisches Unternehmen, das das auch macht. Und die, weil ich ehrlicherweise nicht genau weiß, ob ich denn über den Namen reden darf, und von denen ich weiß, dass sie unter anderem der Aufsicht des französischen Verteidigungsministeriums stehen und vom französischen Verteidigungsministerium auch Subventionen kriegen. Denn dieses Stahlwerk oder diese Stahlwerke hatten auch große existenzielle Probleme. Und insofern stellt sich dann schon die Frage, wenn das denn unter dem Aspekt Militär und Militär der Zukunft und verpassen wir da irgendetwas, wäre es dann auch richtig und sinnvoll, dass saarländische Unternehmer, Stahlstiftung, Montanstiftung oder dementsprechend auch eine Landesregierung dann zu Herrn Pistorius gehen würden, um dort dann auch eine Lanze zu brechen. Denn will man das hier halten aus anderen Gründen, jetzt nicht strukturpolitischen Gründen, natürlich wären die strukturpolitischen Vorteile für Saarland da. Diese Frage kann man sich an der Stelle stellen. Nichtsdestotrotz, wie gesagt, ich bin nach wie vor sehr skeptisch und höre wohl, was Jorgo da sagt, höre wohl auch, was andere zu dem Thema sagen, bin aber trotzdem nach wie vor sehr skeptisch.
Muss man immer sein, alles richtig, alles gut. Aber manchmal, wir sprachen in vergangenen Serien unseres Gesprächs auch über Mut und den muss man manchmal eben aufbringen. Wir haben ja einige Ansiedlungsversuche gesehen im Saarland mit Eswold und anderen, in Sachsen-Anhalt, die große Chip-Idee, die sich nicht verwirklicht hat, in Norddeutschland, in Schleswig-Holstein mit Northvolt. Es ist ja nicht so, dass nicht der Versuch gemacht wird. Aber hier im Saarland scheint es jetzt tatsächlich so zu sein, dass wir ein von Erfolg gekröntes Modell haben können. Und deswegen ist es so wichtig, dass man jetzt auch gemeinsam draufschaut, ja, skeptisch, immer wieder Fragen stellt. Das ist ganz, ganz entscheidend. Aber letztendlich doch sich zusammensetzt und sagt, Mensch, ich erkenne an, was du politischer Mitbewerber oder was du wirtschaftlicher Mitbewerber da gemacht hast. Das wäre auch von ArcelorMittal irgendwann mal zu erwarten, wird auch so kommen, bin ich ziemlich sicher. Und lass uns mal sehen, wie diese Schritte gehen. Entscheidend wird sein, wie gehen wir mit rotem Wasserstoff um? Erlauben wir der Saarstahlproduktion tatsächlich in Frankreich oder Atomstrom zu benutzen, um den Elektrolyseur laufen zu lassen? Wie schnell sind wir in unseren Gesprächen mit den Lothringer Freunden, was den weißen Wasserstoff, den natürlichen Wasserstoff angeht? Ganz entscheidend. Und dann entsteht eine echte Trutzburg des Wasserstoffs hier in der Großregion. Auch das ist etwas, was in China, in Japan, in Korea heute schon sehr, sehr stark forciert wird. Gerade in China. Wir waren kürzlich mit einer Delegation dort. Ich war selber nicht dort, habe aber meine Delegationskollegen haben berichtet, die kommen als Europäer, die Wasserstoffexperten sind mit ganz großen Augen wieder und sagen, um Gottes Willen, die sind uns so weit voraus. Das ist also nicht etwas, was wir hier als La pour La machen im Saarland und keiner kauft uns den Stahl ab oder keiner ist interessiert an der Technologie, sondern das ist eine weltweite Entwicklung, wo man sich entscheiden muss, bin ich dabei oder setze ich mich ab? Mach andere Dinge oder werde Museum. Man kann auch Museum werden. Ist auch interessant. Das Parthenon-Museum in Athen hat gute Einnahmen, aber dann ist man halt Museum. Das muss man dann entscheiden.
Ja, wobei sich dann natürlich eben auch die Frage ergibt, es gibt ja durchaus auch andere Unternehmen im Saarland, die erfolgreich sind. Und die Frage, die wir jetzt garantiert in einer unserer nächsten Folgen besprechen werden, ist denn das Thema, ja, es gibt Vetter und andere, bei denen es dann geklappt hat mit der Ansiedlung. Aber ist es mittelfristig nicht besser, dass wir aus dem Saarland heraus dann in der Lage sind, neue Headquarters und neue Unternehmen zu gründen? Denn die Hagos, die Ursa Farms und die Globus dieser Welt, um Nummer drei zu nennen, die aus dem Saarland ihren Erfolgszug angetreten sind, davor kann man ja wirklich den Hut ziehen. Und auch das wäre natürlich Gesprächspartner für einen unserer nächsten Podcaste.
Absolut, absolut.
Dann machen wir das. Und sollte jemand unserer Zuhörerinnen und Zuhörer eine Idee und eine Anregung oder Kritik dazu haben, dann möge er oder sie uns bitte schreiben. Die Kontaktdaten finden sich in der Beschreibung dieses Podcasts. Ich danke sehr herzlich, das Dreiländereck nach Luxemburg, nach Brüssel. Ich verabschiede mich aus Saarbrücken.
Vielen Dank. Heute
Auf
war mal
Wiederhören.
Schwung in der Bude hier. Danke.